herzliches Willkommen. Mein Name ist Kadri Ak und ich begrüße Sie zu unser erstes Estate Guru Investoren Podcast. Ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Zum heutigen Podcast habe ich geschafft, zwei sehr interessante Gäste einzuladen. Wir haben einen Estate Guru Premium Investor, Georg, heute dabei und Thomas von P2B Game. Thomas unterstützt mich heute, da er schon sehr viel Erfahrung im Bereich Podcasting hat und war auch gerne bereit, diese Erfahrung mit mir zu teilen. Danke dafür, Thomas.
Gerne.
Georg, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich bin der Georg, komme aus dem Raum München, bin beruflich selbstständig im IT-Bereich. Und daher kommt auch die Intention, in diversen Finanzprodukten zu investieren, weil ich einfach oftmals von einem Auftraggeber abhängig bin und möchte einfach zusätzliche Einkommensquellen erschließen.
Okay, super. Und Thomas, du bist schon sehr bekannt, aber vielleicht haben wir jemanden dabei, der sich dich heute nicht kennt. Ganz kurz, wer bist du und was machst du?
Ja, hallo Katri, hallo Georg, danke erstmal für die Blumen. So bekannt bin ich dann doch nicht. Also ich bin ebenso wie Georg aus Süddeutschland, aber im Badischen verheimatet und bin jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren ein klassischer, eher so Buy-and-Hold-Investor an der Börse aktiv und habe vor knapp 4 Jahren P2P für mich entdeckt und seit ja 3 Jahren fast schon blogge ich darüber auf p2pgame.com. Und ja, letztes Jahr habe ich dann zusammen mit Lars das P2P-Café gegründet, ein Podcast rund um das Thema P2P-Investitionen mit Gästen und wechselnden Themenschwerpunkten. Daher meine Podcast-Erfahrung. Aber heute soll es ja nicht um mich gehen, sondern um den Georg, ne?
Ja, es geht heute über Investieren und Investorengewohnheiten. Methoden, Strategie, also wie man am besten seine Ziele beim Investieren erreicht. Und daher habe ich gedacht, dass ein Investor, der schon eine bemerkenswerte Portfolio aufgebaut hat, für die anderen Investoren, die noch am Anfang ihres Investmentswegs sind, vielleicht einiges beibringen könnte. Und die anderen, die seinen Weg schon gefunden haben, ja, mal einfach anhören. Ob sie genauso machen oder bei irgendwas komplett andere Erfahrung gesammelt haben. Ja, und also wie gesagt, ihr Feedback ist immer gerne willkommen nach dem Podcast. Und ja, wir freuen uns drauf. Gut, dann gehen wir mal am besten direkt an das Thema ran, oder?
Jo, gerne.
Georg, möchtest du vielleicht mal erzählen, wie war dein Werdegang als Investor?
Ich investiere seit circa 25 Jahren. Mein erstes bewusstes Investment war die Investition in ein kleines Apartment im Raum München. Damals waren ja die Kreditzinsen noch sehr hoch, die lagen im Bereich von in etwa 7%. Das Objekt hat sich nicht selber getragen, ich musste damals noch dazu zahlen und das war mein erstes Thema überhaupt bewusst zu investieren.
Und das hat dann eine weiteren Immobilien nach sich gezogen, also hat es sich dann trotz den Verlusten dann auf dem Thema dich hängen lassen oder hast du dann noch erstmal noch andere Dinge gemacht?
Ja, zwischendurch gab es ja ein sehr interessantes Thema, das ist jedem Investor bekannt. Das waren dann die neuen Marktzeiten, die Investments im Aktienmarkt. Das war ja dann die Jahrtausendwende, war eine sehr spannende Zeit, hat auch entsprechend leider Geld verbrannt. Das war auch nicht so positiv, aber ich sehe es wie immer im Leben, man muss aus den Fehlern oder negativen Erfahrungen lernen und es war natürlich hilfreich.
Und das heißt, dann bist du eher wieder zurück zu dem Immobilienthema gekommen, statt am Aktienmarkt weiter zu investieren?
Ja, kann man so sehen, dass ich bei dem Immobilienthema weitergemacht habe. Ich habe die Wohnung zum Beispiel sehr lange gehalten und habe mir dann zwischenzeitlich auch selbstgenutztes Wohneigentum erbaut.
Aber das heißt, dein größtes Negativerlebnis war im Prinzip der neue Markt, der Zusammenbruch der ganzen Dotcom-Economy.
Ja, das war definitiv die schmerzhafteste Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Ich hatte damals noch keine ausgereifte Strategie für den Aktienmarkt. Im Übrigen arbeite ich da heute noch dran, aber der Punkt ist ja der, nachdem ich ja in der Zeit so um 2003, 2004 mit dem persönlichen Hausbau begonnen habe, habe ich das Aktienthema zur Seite gelegt. Ich hatte ja ein entsprechendes Depot mit Verlusten, habe das dann, ich denke mal, 8-9 Jahre stehen gelassen. Da hört man auch raus, für mich ist Investieren immer ein längerer Zeithorizont. Ich mag das Hin- und Herspringen gar nicht so gerne. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, okay, das Depot wird aufgelöst. Und das Ende vom Lied, aktiv war ich dann am Aktienmarkt so roundabout 15 Jahre nicht mehr.
Also ich glaube auch auf jeden Fall, so eine lange Horizont ist das Allerwichtigste überhaupt beim Investor werden.
Ja. Ja, definitiv sehe ich genauso. Man sollte es immer längerfristig sehen und vor allen Dingen ist wichtig, wenn man investiert, dass man, ich sage mal, so investiert, dass es einfach überschaubar ist und einen nicht zu sehr belastet, sage ich mal, auch von der Risikoseite her.
Genau, du hattest ja gesagt, dass du selbstständig bist und eben so Durststrecken von deinem Auftraggeber überbrücken willst mit deinen Investitionen. Ist das der einzige Antriebspunkt oder gibt es da noch mehr, was dich dann zum Investor quasi hat werden lassen?
Da gibt es mehr Punkte. Es ist nicht nur die Selbstständigkeit, es ist auch der Punkt, einfach mehr Freiheit zu gewinnen. Ich kann gut leben, wenn ich nicht 100% arbeite, sondern reduziert mit, ich sag mal, 70-80% Auslastung komme ich auch schon um die Runden. Der nächste Punkt ist natürlich die Altersvorsorge, die klassischerweise beim Selbstständigen nicht sehr gut ausgeprägt ist. Und hier ist natürlich wichtig, eben eine Altersvorsorge aufzubauen. Und das war damals schon die Intention, das eben über Immobilienvermögen zu ermöglichen.
Und wenn ich das richtig aus dem Vorgespräch weiß, hast du ja auch eine Familie, die du ernähren musst, ne?
Ja, das ist richtig. Ich habe eine Familie, einen Sohn und eine Tochter. Und da steckt natürlich schon entsprechendes notwendiges Familieneinkommen dahinter, das auch benötigt wird.
Genau, aber ein Schwerpunkt bei deinem Investitionsverhalten ist aber auf jeden Fall das Thema Immobilien.
Ja, Immobilien ist eigentlich ein Steckenpferd von mir. Ich liebe das Thema, nachdem ich auch selber gebaut habe, bin ich auch da mit vielen Teilbereichen befasst gewesen. Mir macht es einfach Spaß, sich mit Immobilien auseinanderzusetzen. Und es ist halt einfach ein Sachwert, der nicht gleich über den Jordan geht. Wobei ich dazu sagen muss, momentan bin ich mir nicht so sicher, wo das hinführen soll, wenn man die Immobilienpreisentwicklung hier generell anschaut.
Vor allem ja auch im Raum München, ne?
Ja, definitiv. Das ist für meinen Geschmack schon überzogen, aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
Ja, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, Katrin hatte ja gemeint gehabt, uns ist wichtig, das rauszufinden. Wie hast du dir denn diesen Plan gemacht? Du hast ja gemeint, Anfang war es sehr unstrukturiert, aber irgendwann hast du ja mal angefangen, gezielt zu investieren. Was ist denn so, oder wann hat denn das so angefangen, so dass du dir eine gewisse Plan erarbeitet hast, wie du investieren möchtest zukünftig?
Wie das angefangen hat, das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Das hat damit angefangen, nachdem ich ja keine Sparrate habe. Sowas gibt es bei mir nicht. Sparrate wäre ja im klassischen Sinn von den Einkommen etwas abzuzweigen. Nee, der Effekt war klar, das war der Immobilienhype, der hier stattgefunden hat. Ich habe die Wohnung verkauft und da ist entsprechend Kapital übrig geblieben. Und das war dann so der Anlass, einfach herzugehen und schauen, was gibt es für Investitionsmöglichkeiten, und habe dann auch die Zeit genutzt, nachdem ich ja nicht 100% im Projektgeschäft hätte, und recherchiert, was für Möglichkeiten das es sonst noch gibt.
Ist es jetzt schon länger her, das Immobilienhype jetzt gerade, der vor 2-3 Jahren gestartet hat, oder war das jetzt schon in der Vergangenheit?
Ja, das ist so lange her, seitdem ich auch in den Plattformen investiere. Das war 2017.
2017, ah, okay. Das heißt, 2017 hast du das ganze Thema auf eine breitere Basis gestellt.
Genau, ich habe entsprechend dann Kapital zur Verfügung gehabt und mir überlegt, was kannst du jetzt machen? Gut, ich war froh, dass die Wohnung weg war. Es war eine kleine Wohnung, jetzt nur am Rande. Kleine Wohnungen produzieren Stress, das habe ich gemerkt. Oft Mieterwechsel und so weiter. Und ich war nicht wirklich traurig, dass das Teil weg war.
Aber das heißt, du hast gar nicht mehr so die klassischen Immobilien, also das, die eine Wohnung und dein Eigenheim sind quasi die einzigen physikalischen Immobilien, die du hattest oder hast?
Ne? Nee, ich habe dann eben zu dem Zeitpunkt auch geschaut, welche Möglichkeiten, da ist ziemlich viel passiert 2017, ob ich einen Teil wieder in Immobilien reinvestieren kann, und habe da echt Glück gehabt und habe ein Objekt gefunden. Das war keine Wohnimmobilie, das war eine Gewerbeeinheit, und die ist echt mit einer guten Rendite für deutsche Verhältnisse auf dem Markt gewesen. Das war das, und da wird es wirklich interessant, da bin ich auch mit den ganzen Thema Crowd-Investing ein bisschen in Berührung gekommen. Es war das letzte Objekt von einem Bauträger, und der wollte das halt loswerden, damit er eben aus der Gewährleistung, oder beziehungsweise weil dann seine Gewährleistungsfrist beginnt mit dem letzten Objekt, das verkauft wird. Und es war, er hat es als Schnäppchen inseriert und es hat auch gestimmt.
Und die hast du heute noch, die Gewerbeimmobilie?
Ja, definitiv. Es ist ja erst knapp 4 Jahre her, und die habe ich heute noch. Macht jetzt auch keinen Sinn, die zu verkaufen. Da denkt man einfach wieder an das Thema Steuer. Eine Immobilie sollte man mindestens 10 Jahre halten, um den Gewinn steuerfrei zu bekommen, ohne dass man das Finanzamt beteiligen muss.
Hast du noch weitere Immobilien?
Nee, das war's dann. Mit dem bin ich momentan ganz glücklich, weil der Markt eben sehr schwierig geworden ist. Momentan habe ich habe viel recherchiert, aber nichts gefunden, wo ich sage, da würde ich investieren. Bei der Gewerbeeinheit muss ich sagen, das ist halt ein Thema, ist auch nicht ohne, aber es ist eine Geschichte, wo ich gesagt habe, solange das noch ein Thema ist, das mit Menschen zu tun hat, funktioniert das. Das heißt für mich in dem Fall konkret, das ist einfach ein Geschäft, die Haare schneiden, also ein Friseursalon. Das heißt, sowas kann man nicht digitalisieren oder sonst was. Und das ist halt genau der Punkt, wo ich sage, ja, das ist noch eine gute Sache. Alles andere ist ja gefährlich, und von dem her habe ich mich auf das eingelassen, bin auch zufrieden damit.
Und dann hast du 2017 das Thema Crowdlending für dich entdeckt.
Genau, dann habe ich geschaut, was kann man alles machen, was gibt es für Möglichkeiten, und habe das Internet natürlich umgegraben. Und das Erste, wo ich dann weiter einsteigen konnte, das war halt der Lars. Der Lars mit seinem Blog, der war schon sehr umfangreich, und das war halt dann wirklich das Thema, wo ich gesagt habe, nee, da schaust du mal tiefer rein, und habe begonnen, in diversen Plattformen zu investieren. Das war ein sehr unruhiges Jahr, weil ich halt dann auch immer wieder hin und her gebucht habe zwischen den Plattformen, wenn die nicht investieren konnten und so weiter, wenn dann einfach wieder Kapital rumliegt. Das war ziemlich anstrengend. Aber es hat natürlich sehr viel Erfahrung gebracht. Es gibt Plattformen, die habe ich dann einfach aussortiert, weil es zu aufwendig war. Es gibt ja manche, die sind dann ja kompliziert in der Handhabung, also sprich mit der Rückkaufsoption und so weiter.
Und dann hast du auch relativ früh dann schon Estate Guru für dich entdeckt oder kam die später?
Nee, das war schon ziemlich am Anfang mit dabei, wobei man sagen muss, bei Estate Guru, am Anfang habe ich es relativ locker gesehen, jetzt bin ich da schon strenger geworden. Am Anfang waren die Positionsgrößen einfach, die waren zu hoch, das mache ich heute nicht mehr so, das war der einzige Punkt, wo ich sage, aber klar, das Kapital war da und ich wollte das investiert haben und bei Estate Guru, sage ich mir nicht, in 1000 verschiedene Projekte investieren kann, wachsen halt die Positionsgrößen auch an und da muss man halt schon ein bisschen schauen.
Das ist ja was du gerne hörst, Katri, oder? Wenn jemand in großen Positionen investiert, ne?
Naja, schon. Aber wie gesagt, also wir konzentrieren uns ja auch sehr viel an Privatanlegern und da sind halt die Investitions, also die Beteiligung ist ja auch kleiner als bei institutionellen und Family Offices, ja. Aber schon, ja, das ist immerhin, sehen wir auch gerne, wenn Investoren auch mit größeren Teilen beteiligt sind.
Ihr bezuschusst das ja im Prinzip auch, ne? Ihr habt ja auch manchmal so Sonderprämien, wenn man mehr anlegt als 100 Euro oder 50 Euro, ne?
Ja, wir haben ab 15.000, 20.000 nur Premium 1 oder 1,5% und so weiter, ist abhängig von der Summe, ja.
Hast du dann wahrscheinlich auch mitgenommen, Georg, das ein oder andere Mal, ne?
Ja, die Positionsgrößen waren jetzt damals nicht so hoch, das in Anführungszeichen nicht hoch, die waren schon hoch, das waren 10.000 Euro pro Position. Heute mache ich das nicht mehr so, weil ich einfach gemerkt habe, ich muss viel mehr diversifizieren. Da können wir auch gerne ein bisschen näher drauf eingehen, weil es dann einfach auch um das Thema geht, was ist mit den Ausfällen?
Bevor wir da einsteigen, wird mich natürlich noch interessieren, ich meine 2017, Estate Guru war ja noch jung, da hast du aber schon ganz schön großes Vertrauen gehabt, oder? Ich meine 10.000 Euro gegen Osten überweisen, also ich habe mich am Anfang selbst mit 50 Euro immer schon schwer getan.
Ja, das war auch nicht gleich sofort, ich habe mit kleinen Beträgen begonnen und habe gemerkt, naja, okay, es funktioniert, es geht. Und ich muss auch dazu sagen, ich war auch mal gen Osten, ich habe mir aber nicht bei Estate Guru, sondern eben bei einem anderen Anbieter eine Projektentwicklung angeschaut und einfach, dass man sieht, naja, gibt's denn, du hast vollkommen recht, gibt es denn die Projekte wirklich? Man weiß es ja nicht. Es kann ja sein, dass alles erfunden ist, dass es halt irgendein Schneeballsystem ist. Man steckt ja da nicht drin und ich muss auch ehrlich sagen, das war damals schon ein bisschen unvernünftig, aber du musst halt sehen, der Punkt war der, die Immobilie war verkauft und ich wollte zumindest, was an Miete reingekommen ist, das wollte ich an Erträgen wieder erwirtschaften. Das war jetzt ja nicht so, dass ich da unvernünftigerweise den ganzen Cash reingepackt habe. Das ist auch heute noch nicht so. Das ist schon klar.
Nee, aber ich finde es natürlich spannend, weil ich meine, wie du sagst, es hätte ja auch ein Schneeball sein können. Das haben wir ja gerade erlebt vor kurzem, dass es so Schneeballsysteme durchaus gibt. Dann ist ja schon ein wichtiger Punkt, wie baut man Vertrauen in eine Plattform auf, um signifikant zu investieren. Ne? Das ist ja schon ein elementares Grundthema für einen Anleger.
Ja, ich hatte auch dann mal richtig, bei Estate Guru hatte ich schon ein bisschen Bauchschmerzen, weil einfach... Da bin ich ganz ehrlich, das ist die Plattform, da wo am meisten investiert ist meinerseits, eben aus dem Aspekt zum einen der Sachwert im Hintergrund. Und dann habe ich mich letztes Jahr entschieden, eben nach Stuttgart zu fahren, auf die Invest und Kadri eben persönlich kennenzulernen.
Ja, das war letztes 2019.
Letztes Jahr. Genau.
Zumindest mal steht ja im Moment außer Frage, dass Estate Guru nur ein Schneeball ist. Das können wir, denke ich, sicherlich ausschließen. Aber es ist ja trotzdem immer wieder ein Thema vertrauensbildende Maßnahmen. Da habt ihr doch in letzter Zeit auch einiges getan, Katrin. Ne?
Naja, hoffentlich haben wir. Also wir haben einfach nur gezeigt, was wir tun, wie wir tun. Und ja, wir hoffen wirklich, dass es auch... dass es auch übersichtlich und genug transparent ist und das ist alles, was wir machen können. Ja, wir sind weit weg, wir sind Online-Unternehmen und ja, das ist alles, was wir machen können.
Genau, aber das Transparenzthema finde ich schon sehr wichtig und es ist, hat sich ja auch einiges getan. Also wenn ich mir jetzt angucke, wenn jetzt hier, wir reden ja bestimmt nachher noch mehr über Verzugsthemen, aber wenn man da jetzt heute schaut, da sind dann die Links zur Auktionsplattform drin, wenn was versteigert wird, da sind die Ergebnisse von der Auktion werden aufgeführt, ob es erfolgreich war oder ob sie nicht erfolgreich sind, die Gutachten sind mit drin, also da finde ich, ist es schon ziemlich vorbildlich, was man da hat. Das gab es ja zu den Anfangszeiten, als du angefangen hast, Georg, ja in der Form nicht so, oder?
Da hast du vollkommen recht und da fällt mir auch gleich wieder was ein dazu. Am Anfang hatte ich ja über den Blog recherchiert vom Lars und da war es dann so, dass man dann gelesen hat, naja, eigentlich wäre Estate Guru eine super Plattform, aber du kannst dort nicht investieren, weil einfach die Kommunikation so schlecht ist. Und das war der Punkt, da habe ich mich definitiv noch zurückgehalten und habe dann später im Verlauf des Jahres war es dann einfach so, dass die Kommunikation sich verbessert hat, dass auch zu den einzelnen Projekten dann Rückmeldungen kamen und dann hat man gemerkt, naja, da tut sich wirklich was.
Ja, Anfang ist ja für jedes junges Unternehmen auch etwas schwierig. Aber ja, jetzt schon seit 6 Jahren auf dem Markt. Wir verbessern uns auch immer. Ja.
Ja, und man muss das auch, ich sag mal so, mit anderen Plattformen messen, da wo eben nicht so stark die Rückmeldungen da sind. Wenn ich damals zurückdenke, nur als Beispiel Cash, da dachte man am Anfang, naja, ob das mal gut geht, da hatte ich schon Bauchschmerzen, aber die haben sich ja auch gut gehalten, haben sich auch entsprechend weiterentwickelt. Ich habe sie aber jetzt derzeit nicht mehr im Blick.
Ja, da gibt es ein paar Plattformen, wo man sich wundert, dass es die immer noch gibt, ne? Also, aber ich glaube, die richtig Großen, die haben sich auch wirklich in vielem weiterentwickelt, kann man ja sagen. Also die, vor allem die 3, 4 Großen, die es ja gibt.
Und ja, definitiv. Und man sieht es auch, dass die einfach dann mehr Informationen liefern, einfach das übersichtlicher gestalten. Und von dem her hat sich wirklich schon viel getan in dem ganzen Umfeld. Aber es ist natürlich schon spannend, wenn man die Entwicklung da miterlebt und sieht, naja, es geht schon wirklich vorwärts.
Ja, finde ich auch. Man hat jetzt bei euch ja auch gesehen bei Estate Guru, dass es ja jetzt denn der Zweitmarkt gekommen ist. So richtig glücklich war ich jetzt nicht, weil die Gebühr mit 2%, die ist halt schon ordentlich, um es mal höflich auszudrücken. Aber es ist ja immerhin eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das für dich ein Punkt ist, aber für mich war das schon so ein Punkt, falls ich halt doch mal aussteigen möchte oder halt irgendwie, warum auch immer, das Geld gerne hätte, dann komme ich halt jetzt auch raus. Vernünftiger Zeit, ne?
Das wurde auch genau deswegen gemacht, dass Investoren die Möglichkeit haben, früher rauszukommen. Derzeit fehlt noch, dass man seine Investition teilweise verkaufen kann. Das wird auch jetzt zusätzlich kommen, wenn wir mit allen anderen IT-Entwicklungen fertig sind. Weil das ist ja auch ein langer Prozess. Das versteht man vielleicht auch nicht immer so gleich, dass die Änderungen sehr lange Zeit nehmen, ja. Aber wie gesagt, das.
Katri, du hattest ja auch erwähnt, wenn man größere Positionen kauft, dass man die dann auf der Zweitmarktplattform stückeln kann und entsprechend verkaufen kann. Wird das kommen?
Ja, das wird kommen. Ich weiß leider noch nicht genau, ob es jetzt Mitte dieses Jahr oder Ende dieses Jahr sein wird, aber das ist auf jeden Fall in unserer IT-Team-Liste, ja, so eine Sprint-Liste nennt man das bei uns. Die ist sehr lang eigentlich.
Genau. Ein Backlog.
Genau, und so ein Backlog, ja. Erstmal ist diese Lemonway-Integration für die Expansion und danach wird dann auch Zweitmarkt kommen auf der Liste. Wir werden noch Änderungen in Auto-Invest machen. Also es sind schon einige Pläne für dieses Jahr.
Das wäre auch eine Frage von mir gewesen, wie es mit dem Auto-Invest ausschaut, ob sich da noch was tut. Interessant wäre auch zum Beispiel, dass man einfach mehrere Autoinvestoren anlegen kann, damit man einfach da besser diversifizieren kann. Es kann ja sein, ich investiere zum Beispiel nicht über einen Autoinvestor in Stufenkredite. Und dann wäre es natürlich eine Option, wenn man sagt, naja gut, zweiter Autoinvestor mit kleineren Positionsgrößen kann man auch in Stufenkredite als Beispiel investieren.
Ja, richtig. Also das werden wir schon alles näher anschauen. Wir werden eigentlich auch bald eine Umfrage an unsere Investoren schicken, um einfach Feedback zu sammeln, wie wir das am besten machen. Also wir machen schon sehr viele Sachen so, dass wir erstmal unsere Investoren fragen, um Ideen zusammen, dass wir dann die richtige Änderungen machen werden und dann erst jetzt programmiert.
Ja, ich bin ja einer der Investoren, die nur diesen verstümmelten Auto-Invest benutzen dürfen, weil ich immer nur grundsätzlich 50 Euro pro Projekt investiere. Und so ganz glücklich war ich ja mit der Erklärung, warum das so ist, nicht. Ne?
Ja, ich kann da auch leider nicht viel zu sagen, weil es ist so, wurde so entschieden und es hat eigentlich auch ein Point, sagen wir mal so, mit der höheren Rendite, weil das ist halt die Tatsache, dass wenn wir die Rendite freigeben für alle Investoren, dann würden halt alle die 10 plus nehmen, ja, und nicht mehr in die 9% Rendite investieren wollen.
Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kenne jetzt die Unterschiede zu dem kastrierten Autoinvestor gar nicht. Aber selbst ich würde sagen, mehr Auswahlmöglichkeiten wären durchaus wünschenswert. Das ist definitiv eine Sache, die man verbessern kann.
Ja, das ist richtig. Das haben wir uns auch wahrgenommen und
Ja, also vor allem zum Thema ehrliche Kommunikation. Also ich würde halt dann mir wünschen, dass man nichts sagt, damit der Anleger vor sich selbst geschützt wird, darf er nicht den Auto-Invest in vollem Umfang benutzen bei kleinen Portfolios. Ne? Also im Endeffekt ist es für euch, ist ja völlig legitim, ein Marketinginstrument dafür zu sorgen, dass man halt in signifikant höheren Positionen investiert und dann den Auto-Invest halt im kompletten Umfang nutzen darf. Na, habe ich ja gar keinen Schmerz mit, aber halt dann damit zu kommen, damit man dafür sorgt, dass die Leute besser diversifizieren, das fand ich jetzt schon ein ganz dünnes Argument. Ne?
Ich werde es auf jeden Fall dann an unser Team weitergeben und mal sehen, ob wir dort was anders machen können.
Aber bevor ich jetzt hier alles kapere, ne, Georg, du wolltest uns ja noch ein bisschen was über deine Strategien verraten. Was hast du denn so als die Strategie für dich, ich weiß nicht, so bei Bondora oder so, da sagt man ja keine Spanier, bei Estate Guru auch?
Ja gut, ich selektiere natürlich schon und habe dann irgendwann auch herausgefunden, dass die Stufenkredite etwas anfälliger sind. Die nehme ich halt nicht per Autoinvestor, sondern entscheide dann individuell. Ich habe natürlich auch eine Vorstellung von der Rendite her, weil ja das Thema Risiko eine große Rolle spielt. Und Zielrendite ist bei mir eigentlich immer durch die Bank. Es sollten im Schnitt mindestens 12% sein. Das schafft man jetzt bei Estate Guru nicht ganz. Nee, aber ich bin auch nicht so weit davon entfernt. Momentan liegt es, ich vertraue da auf die Anzeige, 11,6%. Das ist okay. Kommt aber auch von den ersten Positionen, wo ich schon erwähnt hatte. Und ich möchte da nochmal ein bisschen ausholen, weil man dann vielleicht das auch ein bisschen besser versteht. Warum investiert man bei Estate Guru und macht da größere Positionen auf? Ich habe ja erwähnt, das erste Investment war eine Immobilie eben. Wenn man das jetzt vergleicht, was ist jetzt besser handelbar? Eine Wohnung zu kaufen im Raum München oder Positionen bei Estate Guru, wo es vielleicht mal einen Ausfall geben kann. Ja, denn das wird auch passieren, dass es mal Verluste gibt. Bei einer Wohnung, ich habe das auch alles erlebt, gibt es dann zum Beispiel das Thema Mietausfall und so weiter. Und es ist nicht immer alles grün, sage ich mal. Und von dem her, wenn man das direkt vergleicht, finde ich die Anlagemöglichkeiten heutzutage schon super. Man hat sofort einen Cashflow, man kann das steuern, wie man es gerade braucht, und ist eine sehr gute Möglichkeit, im Immobilienbereich da aktiv zu werden.
Aber du hast halt nicht diesen Leverage-Effekt, wie das ja die Immobilien-Gurus so predigen, ne?
Ja gut, den Leverage-Effekt hast du, wenn du Kredit finanzierst.
Genau. Ich meine, das finde ich jetzt keine gute Idee, mit Überkredite auch noch in P2P-Kredite zu investieren.
Nein, definitiv würde ich nie machen. Das ist auch bei mir eine ganz klare Devise. Man muss mit Geld investieren, das man nicht unbedingt braucht. Das ist auch bei den Immobilien klar. Ich habe da auch über die 25 Jahre lange Phasen gesehen, wo die Immobilie weniger wert war, wo das einfach extrem schwankt. Nur da misst man den Wert nicht so. Bei so einem Portfolio sieht man natürlich sofort, okay, jetzt gibt es vielleicht einen Ausfall. Da werde ich später nochmal näher drauf eingehen, wie das bei mir konkret ausschaut. Aber es ist halt einfach eine Sache, wo ich sage, man kann klein anfangen und kann das auch gut nutzen, aber natürlich nicht nur in einer Plattform. Ich bin derzeit, denke ich, so auf 10 Plattformen unterwegs. Bei dir sind es ein paar mehr, weil du ja den Blog führst.
Genau.
Und das sollte man auf alle Fälle berücksichtigen. Ich nehme da immer gern das Beispiel vom Gemüsegarten. Man hat ja mehrere Felder, die man bearbeitet. Das sind einmal Direktinvestments in Immobilien bei mir, Aktien eben und die P2P-Plattformen und letzten Endes noch meine geschäftliche Tätigkeit.
Genau, und man kann ja auch, wenn man das möchte, das breit machen, in die Immobilien investieren, indem man halt einen ETF nimmt, der in Immobilien-REITs oder REITs investiert, ne? Also da gibt es ja durchaus auch noch weitere Möglichkeiten, wenn man sich dann noch breiter aufstellen will, ne?
Ja, ich weiß, du bist auch ein Fan von ETFs, habe ich so vernommen. Mir gefällt das ETF-Thema nicht. Das ist aber Geschmackssache. Das ist eine Entscheidung, die trifft jeder selber. Also ich mag gerne Direktinvestments in Aktien und so weiter. Aber man merkt halt sofort, was Sache ist. Und man muss natürlich, wie soll man das beschreiben, eine Ambition dazu haben, sich damit auseinanderzusetzen. ETFs kann man halt schön laufen lassen, ohne dass man sich näher damit auseinandersetzt.
Genau, also ich habe bei mir nicht nur ETFs, ich habe aber bestimmt 2/3, 1/3. Also ich habe auch einige Einzelaktienpositionen, aber eher so aus Interesse raus. Aber das ETF-Thema ist schon mein Fundament, sage ich dann immer ganz gern. Aber jetzt, bevor wir zu sehr abschweifen, mal zurück zu der Immobilien- oder der Crowdlending-Ecke, wo wir ja hier sind. Du hattest ja eben erwähnt gehabt, bevor wir in dein Portfolio eingehen und Diversifikation. Was ist denn so dein Ansatz, Diversifikation? Ab welchem Projektanzahl fühlst du dich wohl? Was ist für dich genug diversifiziert? Geht's mal bei Estate Guru jetzt nicht generell?
Also bei Estate Guru wäre ideal 100 Projekte. Mhm. Momentan bin ich bei ungefähr 60.
Ha, da bin ich ja besser aufgestellt als du, Mensch.
Ja, ich muss ja das wieder zerpflügen, aber das ist kein Thema. Ich mache das auch laufend, wenn eben Projekte zurückgezahlt werden, dann schraube ich die Positionsgrößen runter.
Also ich habe mittlerweile 80 eingesammelt, aber mein Ziel wäre eigentlich auch die 100 zu haben. Ich denke, so aus Diversifikationsgründen, so ab 100, da darf auch wirklich mal was ausfallen, ohne dass es jetzt einen kompletten Durchschlag in die Rendite dann halt später auch gibt. Ne?
Ja, genau. Und das ist auch ein Punkt, was mir eigentlich wichtig ist bei dem Thema. Das ist jetzt anders wie beim Aktienmarkt. Da kann man sich schon überlegen, wann man in den Markt reingeht, aber in den P2P-Markt da irgendwas abzuwarten, halte ich nicht für zielführend. Man überlegt sich halt einfach, welchen Anteil man investieren will von seinem Vermögen und beginnt dann einfach. Weil ich habe das auch die letzten Jahre gesehen, ich möchte die Erträge nicht missen, die da gekommen sind. Das war nicht schlecht.
Ja, wobei natürlich auch das drauf ankommt, wie gut jetzt gerade hier bei der Katri gearbeitet wird, also wie gut die Projektauswahl ist. Also wenn man da in zu kurzer Zeit vielleicht in eine Phase erwischt, wo sie vielleicht nicht so genau hingeschaut haben, kann es halt auch schlecht werden. Also ich denke, da ist schon sinnvoll, auch das nicht zu überstürzen und lieber mehr Projekte als wenig große mitzunehmen. Ne?
Ja, definitiv. Ich würde das heute auch anders machen. Aber damals war halt der Punkt, der Cashflow war zu generieren. Also sprich, die Mieteinnahme, die vorher da war. Und das war einfach, ja, schon risikofreudig, ich weiß. Aber das, ganz ehrlich, man hätte genauso gut in den Aktienmarkt dann einsteigen können. Der geht runter. Ja. Der Effekt ist auch nicht zu unterschätzen. Und von dem her, okay. Aber es ist wirklich so, ich habe gemerkt, jetzt gehe ich ein bisschen auf die Ausfälle ein, dass das auch nicht zu unterschätzen ist. Und ich habe ja auch noch, also insgesamt sind bei mir 4 Projekte, man bezeichnet das ja in dem Status Einholung, was auch in Ordnung ist. 4 Projekte waren in Einholung, 2 davon wurden zurückgeholt, also auch mit einem Zinssatz, der in Ordnung ist. Und 2 sind halt noch offen und da ist ein Projekt dabei, da habe ich auch Bauchschmerzen, das sage ich ganz ehrlich. Ob da am Anfang die Bewertung so war, wie es man es eigentlich erwarten wird, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Aber gut, das hat halt dazu geführt, dass ich einfach viel stärker diversifiziere.
Sind das 2017er Projekte, wo du da hast?
Nein, 2018er.
Also ich habe insgesamt nämlich 6 Projekte in Einholung und habe da auch, wobei eins das gleiche ist, das war so ein berühmter Staffelkredit. Dank des Auto-Invest habe ich die halt gleich 2-mal erwischt. Ne?
Okay.
Also 2 verschiedene zwar, aber vom gleichen Anbieter. Und ich denke, bei der nächsten Investor unterhalte ich mich bestimmt mit Katrin nochmal genau über die einzelnen Punkte, was da jetzt los ist, was der Stand ist. Das haben wir ja schon mal erfolgreich getan. Ne?
Ja, machen wir gerne. Aber ja, Diversifikation, wie wir auch besprochen haben, ist das Allerwichtigste. Das möchte ich auch an alle Investoren auf Herzen legen.
Diversifikation muss sein. Ja, man braucht auch einen sehr langen Atem. Ich sage ja 2018er Projekte, die sind jetzt noch nicht gelöst und das war auch der Grund, dich persönlich auf der Invest kennenzulernen und leider sind sie immer noch nicht gelöst, also jetzt wird es dann bald ein Jahr, wir werden uns, denke ich, auch auf der Invest wieder treffen, bin halt der Hoffnung, dass bis dahin wenigstens eins verschwindet, aber man muss das auch entsprechend langfristig sehen. Immobilien sind keine so Ad-Hoc-Themen, das braucht seine Zeit, das versteht man auch und man merkt auch, mittlerweile ist man bei Estate Guru viel besser in der Spur, was das Thema Einholung betrifft, beziehungsweise das ganze Management bei Zahlungsverzügen und so weiter.
Ja, also die Tatsache mit der Zeit ist auch wirklich was zu verstehen, weil so eine Zwangsverkauf, also wir sprechen von 2-3 Jahre, aber es kann auch 6, 7, 8 Jahre dauern. Ja, und sowas muss auch im Hinterkopf der Investoren einfach mal sein, dass es passieren könnte, dass dieser Prozess einfach wirklich sehr lange dauern kann. Zum Glück haben wir sehr wenig solche Projekte in unserem Portfolio. Wir haben über 600 Projekte schon sind zurückbezahlt, ja, und nur 44 Projekte sind in Einholung, ja, und davon, wie du gesagt hast, Georg, 2 Projekte sind sehr alte Projekte und in Einholung. Ja, das sind derzeit die unglückliche Investition, aber wir glauben immer weiterhin fest dran, dass wir die einen Tag zurückbringen.
Ja, ich bin mir sicher, dass man die zurückbringt. Und das ist eigentlich auch das Thema beim Sachwert. Im schlimmsten Fall kommt er nicht ganz zurück, aber es kommt was zurück. Und bei anderen Themen hat man das halt nicht so. Mei, da könnte man abschweifen, was Schiffscontainer oder sonstiges Zeug betrifft, aber da will ich gar nicht so drauf eingehen. Das wäre nie ein Thema für mich. bei einer Immobilie, da ist zumindest das Grundstück noch übrig und es wird was zurückkommen. Das ist halt dann eine Frage der Zeit, aber es ist halt auch immer, es sind langfristige Investments und es ist schon gar kein Tagesgeldkonto. Das kann genau, man gar nicht genau vergleichen. Man muss das einfach sehen, wie ein normaler, ich vergleiche es mit einem normalen Immobilienkauf, das macht man auch nicht auf ein, zwei Jahre, das sieht man auch längerfristig und so ist es auch. Und hier kann man halt das so betrachten, gut, wenn ein Ausfall kommt, könnte man vergleichen mit einem Mietausfall. Bei einem Mietausfall, da kommt mit Sicherheit nichts mehr zurück, aber bei einer Versteigerung, bei einer Verwertung, da kommt was zurück.
Und hier eigentlich, ich würde gerne vielleicht auch auf die Grundidee von Estate Guru kommen. Das ist ja so eine zweiseitige Beziehung gewesen, ja. Die Idee ist so gewesen von Marek, dass er die KMUs, die Finanzierung brauchen, mit Investoren verbindet, ja. Das heißt, wir als Vermittler in Schwissen, wir haben ja die Beziehung zu beiden Seiten, zu Investoren, eine sehr gute Beziehung und gleichzeitig müssen wir auch die gute Beziehung zu Kreditnehmern haben. Wir haben circa 50% unserer Kreditnehmer sind Bestandskunden. Ja, das heißt, wir müssen ab und zu mal auch ein bisschen flexibel sein, wenn es zum Beispiel um eine Verspätung geht. Ja, mal vielleicht 3 Monate warten, bis das Projekt wirklich auch abgeschlossen wird und dann erst das Geld zurückkommt. Ja, und das ist was, warum unsere Kunden, also die Kreditnehmer, auch zu uns zurückkommen und wir dann die Investitionsmöglichkeiten auf der Plattform anbieten können. Also man muss halt einfach verstehen, dass wir wirklich die Beziehungen von beiderseits
berücksichtigen müssen.
Ja, genau. Mhm.
Und das ist auch das Thema auf der Investorenseite, dass man dann einfach auch im Blick hat, wenn ein Kredittermin ansteht, kann es durchaus passieren, bei mir war es, glaube ich, gestern erst wieder, dass um 6 Monate verlängert wird. Also mich stört das nicht, weil ich einfach das als langfristiges Investment sehe und das Geld dort ohnehin belassen werde, wenn es jetzt nicht gerade, sage ich mal, wenn der Super-GAU eintritt und Estate Guru es nicht schafft, bei den Einholungen da sauber zu arbeiten, dann wäre natürlich das ein Thema, aber das sehe ich momentan überhaupt nicht.
Eigentlich eine Refinanzierung oder eine Verlängerung kann eigentlich schon vorab geplant sein, ja, bei so einem Entwicklungsprojekt. Und das ist halt die tägliche Tatsache, was bei so einer Finanzierungsbranche läuft.
Ja klar, und bei mir ist es ja so, ich nutze Estate Guru eben auch, die Zinsrückflüsse zahle ich mir zum Teil aus, wenn es notwendig ist, wenn es nicht notwendig ist, dann bleibt es drin. Und das ist halt der Punkt, das läuft sehr konstant, schwankt natürlich in den monatlichen Höhen, aber es ist hier einfach zu handeln.
Ja, bald aber mit Gebühren, ne? Bald zahlst du ja 1 Euro dafür.
Was? Eine Gebühr?
Ein Euro Gebühr, ja. Aber abhängig von der Summe.
Für was?
Das ist ein Servicegebühr für die Lemonway, was wir jetzt für die Investoren benutzen werden, damit wir auch in Europa, nach Deutschland erweitern können. Wir haben darüber eine E-Mail an alle Investoren geschickt, dass die Lemonway-Integration, also jeder Investor, bekommt eine virtuelle IBAN-Konto. Bis jetzt war es ja immer so, dass die Investorengelder auf LHW-Bank, auf Investorenkonto überwiesen wurden. Aber jetzt wird in Zukunft alles durch die Lemonway gehen. Das war halt eine Erfüllung, was wir für die Expansion nach und für die Lizenzen beantragen müssten.
Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Das heißt, pro Überweisung wird 1 Euro fällig.
Genau, abhängig von der Summe, ja.
Das heißt, wenn die Summe höher wird, wird es weniger oder mehr?
Ja, also egal, ob es 100 Euro überwiesen wird, ach so. Also das geht nur, wenn von Investorenkonto, also von diesem virtuelles Konto auf persönliches Bankkonto überwiesen wird, so, ausbezahlt
wird. Also unabhängig von der Höhe wird ist einfach immer
genau,
1 Euro fällig.
10.000 Euro oder 100 Euro. Ist immer 1 Euro Service-Fee.
Ja gut, das kennt man ja schon von Bondora. Ob es unbedingt notwendig ist, sei mal dahingestellt. Ich bin jetzt nicht so der Freund der Gebühren, sage ich ganz ehrlich, aber gut.
Also was schon gut finde, ist tatsächlich diese IBAN-Geschichte. Das finde ich, gibt nochmal deutlich mehr Sicherheit bei dem ganzen Überweisungsthema. Also ich passe da zwar auch immer auf, aber ich weiß schon, dass es dem einen oder anderen definitiv schon passiert ist, dass man vergessen hat, einen richtigen Betreff anzugeben. Und das fällt dann natürlich weg, wenn ich eine eigene IBAN habe. Dann kann ich nicht mehr falsch überweisen, sofern ich das schaffe, die einzugeben. Ne?
Genau, das hilft, die ganze Automatisierung und die Schnelligkeit. Auf jeden Fall für deutsche Investoren wird es auch jetzt schneller das Geld sich bewegen. Vielleicht sogar günstiger, weil die IBAN-Konto wird ja auf deutsche Bank-Area sein, also Region. Das weiß ich leider noch nicht sicher, ob es günstiger wird, aber es könnte von meinen logischer Weise sein, ja.
Also uns kostet es eh nichts, so euch überweisen. Ihr seid jetzt schon super schnell. Also es ist ja schon, also bei mir, glaube ich, geht das ein paar Stunden, dann ist das Geld schon da, wenn ich es überweise. Also das ist echt, bin ich sehr zufrieden. Mhm. Aber bevor wir zu sehr ins Negative und die kleinen Gebühren reinrutschen, was ich noch ein ganz wichtiger Punkt finde, was mir sehr sympathisch ist, dass wir halt im Gegensatz zu deutschen Immobilienfinanzierungen, die es ja auch wie Sand am Meer gibt, ne, so Bergfürst, Exporo, oh, wie sie alle heißen, da gibt es ja mehrere, wo man auch in Deutschland Immobilienfinanzierung machen kann.
Ja, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich
gibt es
ja
was. Richtig, genau, Dagobert Invest. Ne?
Ja, ganz genau, ich kenne die auch alle, habe aber dort auch nie investiert. Ich denke, du willst ansprechen, die Erstrangbesicherung.
Das finde ich nämlich schon einmal einen guten Punkt, das, was du ja gerade gesagt hast vorhin schon, man kann fast immer davon ausgehen, dass irgendwas zurückkommt, weil es ist ja auch irgendwas da, es ist ja nicht nur eine nachrangige Geschichte da, sondern ihr habt eine Besicherung. Ob jetzt der LTV da immer richtig abgeschätzt ist oder nicht, da sei mal dahingestellt, aber es ist eine Besicherung da und das finde ich ja schon mal was Wichtiges.
Genau, also das ist wirklich ein sehr guter Punkt, weil das eben bei den deutschen Anbietern nicht so der Fall ist. Da haben wir auch schon die Themen gehört. Naja, wenn da was passiert, wenn du irgendwo nicht im ersten Rang bist, dann kannst du das Geld definitiv abschreiben.
Ja, wir haben jetzt vor, ist geplant, Anfang März, Mitte März, die ersten Projekte hoffentlich auch auf der Plattform zu bringen.
Die deutschen Projekte oder was?
Ja, genau.
Wie ist es denn bei den deutschen Projekten? Sind die dann auch Erstrang besichert?
Ja. Also meistens auf jeden Fall genauso wie bis jetzt, so circa 95% immer erstrangig.
Ja. Das ist natürlich sowas, was übrigens der Billig Auto Invest eben auch nicht kann, dass ich unterscheiden kann zwischen erstrangig und Nachrangdarlehen. Das ist was. Also wenn tatsächlich die Nachrangdarlehen bei euch mehr werden würde, dann wäre das für mich ein Punkt, dass ich nur noch manuell auch investieren würde oder halt auch deutlich, vielleicht wahrscheinlich deutlich weniger, weil das ist was, finde ich, eine Herausstellung oder ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich sage, da habe ich einfach ein super Gefühl mit, ne? Das hätte ich dann nicht mehr.
Ja, definitiv, das sehe ich genauso. Ich investiere auch in Erstrangdarlehen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, da kannst du, Katri, wahrscheinlich noch was dazu sagen. Da gab es auch letztens ein Projekt, das hat einen regulatorischen Hintergrund, warum es zweitrangig ist.
Ja, das Projekt von Finnland.
Ja, genau.
Genau, also das sind viele, viele Gründe. Das ist auch die Markt- und Rechtssituation von Finnland. Aber da ist ja eine Bank mit sogenannten Teil, wo eigentlich kein Schulden drauf ist. Das ist so ein Prozentteil, was sein muss, aber eigentlich steht da kein Schuld dahinter. Ja. Aber mit Deutschland, also wir konzentrieren immer auf die erstrangige Schuldstruktur. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Und die alle Anfragen, die wir bis jetzt bekommen haben, so viel wie ich weiß, sind immer die gleichen Konditionen, also erstrangige Hypothek und dann so weiter. Also das ist unsere Nische schon und das machen wir und da möchten wir auch bleiben.
Wie wird das in Deutschland aussehen? In welchem Bereich werden sich da die Zinssätze bewegen?
Es kann sein, dass es ein bisschen runtergeht, sagen wir mal zu 10%, 9, 10, aber mehr runter wollen wir auf jeden Fall nicht gehen.
Da sind wir mal gespannt, weil dann seid ihr ja deutlich höher wie die Mitbewerber und habt auch noch eine bessere Risikoklasse damit. Ne? Da bin ich immer sehr gespannt.
Da bin ich auch gespannt, wie sich das Ganze dann entwickelt, weil ich denke, das wird auf dem deutschen Markt schon nochmal die Präsenz von Estate Guru erhöhen, weil es einfach dann bekannter wird.
Ja, yep. Das ist vor allem auch, was die Konkurrenz angeht. Das ist nämlich schon ein Unterschied. Ne? Weil ich habe es gerade geguckt, bei Exporo bekomme ich 6%, ne? Für ein Neubauprojekt. Und ich meine, das ist auch nur zweitrangig. Das ist definitiv nicht erstrangig.
Ich hatte gestern eine E-Mail gesehen, bei dem Österreicher bekommt man ein Projekt gerade für 8%. Mhm. Aber wie gesagt, das ist dann auch oft eine persönliche Sache. Also 8% und dann irgendein Nachrangdarlehen, das wäre kein Thema.
Also das wäre dann vielleicht wieder noch ein Thema, wenn man halt, bei manchen kann man halt eben mit 10 Euro und wenn es dann irgendwie 200, 300, 400 Projekte gibt, die haben eine sehr geringe Ausfallrate, dann kann man das so schon, finde ich, auch machen. Aber mit, keine Ahnung, jetzt 500 Euro pro Projekt und es gibt nur 10 im Jahr, ja, da reicht es mir, wenn halt eins ausfällt schon, dass meine Rendite auf mehrere Jahre kaputt ist, ne?
Ja, klar.
Das von daher. Wobei, was mich noch interessieren würde, wie läuft denn diese Schätzung ab? Ist das jetzt jemand bei euch aus dem Haus, der die macht, die Bewertung, oder ist das jemand Unabhängiges?
Immer weiterhin Unabhängiges. Wir werden jetzt auch ein Country Head, also ein Leiter für die deutsche Estate Guru GmbH haben und er wird schon alles vor Ort genauso machen, wie wir auch in Estland, Lettland, Litauen, alle andere Länder machen. Also wir haben immer eine Person, der verantwortlich ist für den ganzen Prozess und die Bewertungen werden dann extern gemacht.
Sind das solche genormten Gutachten? Also gibt es das so? Ich glaube, in Deutschland sind die Gutachten relativ einheitlich. Gibt es das in Estland und auch so?
Was meinst du jetzt genau?
Also wie so ein Gutachten erstellt wird, ist das irgendwie vorgegeben oder gibt es da keine offizielle Norm?
Schon. Aber die variieren sich ja ein bisschen, aber so eine Template ist immer das Gleiche. Deswegen ist es auch, wir haben derzeit die Gutachten nicht übersetzt und es ist eigentlich sehr einfach zu verfolgen, weil die meistens immer gleich sind. Einfach vielleicht ein anderes Design von anderes Bewerter, aber sonst sieht es genauso aus, ja. Mhm. Und das Gleiche wird es dann auch für Deutschland gelten.
Eine andere Frage, Katri, ist irgendwie was angedacht, falls es mal bei einer Verwertung zu Verlusten kommt, irgendeinen Topf zu bilden oder andere Sicherungsmaßnahmen für die Investoren zu ergreifen?
Ich weiß nicht alle Details. Wir haben über sowas Ähnliches mal gesprochen, aber ich kann wirklich nicht mehr dazu sagen, wie es sein wird, ob es sein wird, wann es sein wird. Aber unser Management hat über solche Themen schon besprochen und vielleicht wird dort auch noch was kommen, zusätzlich zu der Hypothek.
Ist natürlich klar, wenn sowas kommt, dass das natürlich auf Kosten der Rendite gehen muss. Ne? Also dann irgendwo muss es herkommen, das Geld. Und das ist natürlich mal der Punkt. Ist es für uns okay, Investoren, wenn es ein 0,5% weniger Rendite gibt und dafür halt so ein Sicherungsfonds, der irgendwo einspringt und damit vielleicht auch ein Stück weit den Anbieter aus der Verantwortung ja auch ein Stück rausnehmen könnte, bei der Auswahl genau hinzugucken, oder will man lieber die Rendite und das Risiko eingehen? Also ich finde, es ist halt so ein Trade-off bei dem ganzen Thema, ne? Schwierig.
Genau. Wir überlegen.
Naja, das ist schwierig an der Stelle. Ich denke, für mich als Investor ist es okay, das einfach über die Diversifikation abzubilden und entsprechend zu streuen. Also das Ziel sind halt die 100 Einzelprojekte. Dann kann es auch mal einen Verlust geben, aber wie gesagt, einen Totalverlust halte ich ja eh für ausgeschlossen, weil der Grundstückswert ist ja immer da.
Also was ich ein viel schöneres Modell finde, was mir immer ein gutes Gefühl gibt, was ja bei manchen gibt, ist, wenn der Anbahner sozusagen selber ein Skin in the Game hat. Also sprich, wenn jetzt Estate Guru von jedem Kredit, den sie rausgeben, 5% aus eigener Tasche mitfinanziert. Sowas finde ich wesentlich besser.
Teilweise haben wir ein Skin in the Game. Wir managieren ja das Geld von unseren institutionellen Investoren, ja. Und da sind wir auch sehr strikt mit Verträgen verbunden, ja. Mhm. Und so in dem Fall teilweise sind wir schon da drin, ja.
Ich finde das natürlich auch spannend, das weiter zu beleuchten. Ist bei Estate Guru zum Beispiel geplant, die Projektentwickler, sage ich mal, hier ein Ranking einzuführen, dass man da einfach ein bisschen einen Vergleich hat. Wie sieht es da mit dem Vertrauen aus? Wie lange sind die schon tätig, dass man da vielleicht einfach das übersichtlich gestaltet?
Ich verstehe, was du meinst, aber wir haben ja schon Kreditkomitee, der die alle Kreditantragen, Kreditnehmern überprüft und dann erst die Grünlicht gibt. Ja? Also alle Kredite, die auf der Plattform kommen, sind schon von uns gut bewertet. Dann ist die LTV, was die einigermaßen Risiko zeigt. Dann hat man ja auch Übersicht über vorherige Projekte, wie die laufen, ob die abbezahlt sind, ob es noch was auf ist.
Ja, das
ganz
meine
ehrlich
ich eigentlich.
Gesagt,
du hast vor allem den Zinssatz, ne? Ich meine, je höher der Zinssatz ist, desto mehr kannst du davon ausgehen, dass vielleicht da doch einfach mehr Risiko im Spiel ist, oder?
Ja, ein Zinssatz kann auch genau so ein Risiko verspiegeln, ja.
Gut, also dann war ja noch die eine Frage offen, Katrin, die zum Thema Kreditnehmer. Wie kommen überhaupt die Kreditnehmer zu euch? Und ich meine, wenn man so in Deutschland guckt, was hast du für deinen Hauskredit bezahlt, Georg, damals?
Das waren 7,2 irgendwas Prozent.
Was würdest du heute bezahlen?
Irgendwo um die 0,8 auf 10 Jahre, denke ich mal.
Genau, und warum schafft ihr es dann noch, welche Kreditnehmer einzusammeln, die irgendwie 11, 12 plus Gebühren bezahlen, Katrin? Das fände mir nochmal ein spannendes Thema.
Ich als Privatperson bekomme auch Hauskredit, so circa für 2% in Estland. Aber unsere Kunden sind ja Unternehmen, die sind KMUs, und also kleine und mittelgroße Unternehmen. Und es gibt viele verschiedene Gründe, warum die zu uns kommen. Allerwichtigste ist die Flexibilität und die Finanzierungsgeschwindigkeit, was Estate Guru anbieten kann. Und bei uns haben die einfach nicht die Bürokratie, was die bei der Banken haben. Wir schaffen ja innerhalb von ein bis zwei Wochen einen Kredit zu finanzieren. Das Geld ist auf Kreditnehmerskonto. Und das ist was die sehr hoch schätzen, weil die Kredite sind ja meistens kurzfristig, sehr viele Überbrückungskredite und das Geld wird sehr schnell gebraucht. Und das ist auch das allerwichtigste Grund, warum die zu uns kommen. Und die Zinsen in Estland und Baltikum vor allem sind nicht so wie in Deutschland. So ein Unternehmen bekommt einen Geschäftskredit zwischen 6-8%. Dann noch so eine jährliche eine Vertragsgebühr und dann auch jährliche Gebühren. Das am Ende ist schon fast das Gleiche, was bei uns, ja. Vielleicht 1-2% weniger. Aber wie gesagt, wegen dieser Geschwindigkeit und Flexibilität sind die auch dann bereit, die 2% mehr zu bezahlen.
Ist übrigens in Deutschland auch nicht so viel besser. Kleine mittelständische Unternehmen haben je nachdem auch eine Kreditlinie von 6-8 oder auch manchmal sogar 9-10%, habe ich mir sagen lassen von einem Gast im P2P-Café, der das mal berichtet, dass seine Kreditlinie auch bei 9%, glaube ich, lag.
Ja, genau. Und die Kreditsummen sind ja meistens klein, ja. Es sind 200.000 Euro. Und für die großen Banken ist es einfach uninteressant. Die bevorzugen über 1 Million, 2-3 Millionen Projekte hier in Estland. Und solche Banken, also wir sind ja keine Bank, aber solche Finanzierer, die es mit höheren Zinsen machen, gibt es sehr viele auf dem Markt. Also es ist für uns auch nicht einfach, die Kunden zu finden. Und daher müssen wir schon irgendwelche Ausnahmen machen, beziehungsweise schneller sein, vielleicht nicht so hohe Gebühren fragen und so weiter. Ja.
Ja, ich denke, dass hier die Flexibilität eine ganz große Rolle spielt. Wie es halt im Projektteam ist, das ist ein begrenzter Zeitraum, wo das abgewickelt wird und das wird dann, ich denke, in den Kaufpreis entsprechend mit eingerechnet und das ist es halt.
Ja, genau. Und die Gewinne machen ja in Estland und Baltikum, Finnland eigentlich Unternehmen ein bisschen mehr als im Vergleich jetzt in Deutschland. Wir hatten ja Gespräche mit potenziellen Kreditnehmern und ein Gewinn von ein Entwicklungsprojekt ist hier im Baltikum halt viel höher. Und deswegen haben wir auch geleistet, bis jetzt so eine hohe Rendite zu geben.
Was ist denn da so eine Größenordnung von so einem Entwicklungsprojekt als Gewinn hintern? Also wie sind da die Margen? Weißt du da so?
Ja, 50, 40, 50%.
Ah ja, okay.
Ja, das ist schon deutlich mehr wie in Deutschland, weil ich stelle mir das auch so vor, in Deutschland ist ja das Thema, dass die Zinsen ganz unten sind. Du sagst ja, bei euch in eurem Bereich sind die noch höher, auch für private Bauherren. Und das ist auch der Punkt, dass einfach der Kaufpreis von den Niedrigzinsen bei uns so getrieben wird. Und bei euch ist das noch nicht so extrem. Und darum denke ich, sind auch die Margen besser.
Und es wird auch nie sein, dass wir Nullzinsen oder Minuszinsen haben, weil wir haben ja eigentlich keine estländische Banken. Wir haben Swedish Banken von Schweden, Großbanken. Also hier wird es nie eine Nullzins-Kreditvergabe sein.
Ja, interessant. Das heißt aber, es gibt dann doch auch einiges an Mitbewerber, oder? Auf dem Markt.
Ja, schon. Wir nehmen auch als, also nicht nur Crowdlending-Plattform, sondern auch die kleinere Finanzierer, sagen wir mal so kleinere Banken, ja. Und wenn wir auch die Tatsache nehmen, dass die Banken vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung haben, sagen wir mal, die haben 20 Millionen Euro und die müssen das dann zwischen die besten Projekten teilen. Ja, und dann können die einfach an viele KMUs sagen, okay, nein, dein Projekt ist nicht interessant.
Verstehe. Ja, und ihr habt natürlich mit den deutschen Investoren eine viel größere Basis, wo ihr dann einwerben
Ja,
könnt, ne?
genau. Plus die Kreditlinien, was wir schon haben und ja, und das ermöglicht uns, unser Geschäft auch zu machen.
Das heißt, ihr habt dann auch ordentliche Wachstumsziele euch vorgenommen.
Oh ja, sehr viel, sehr groß. Also die alternative Finanzierungsmarkt wächst ja sehr schnell und Ende 2025 hat Estate Guru vor, 5 Milliarden Euro jährlich zu vermitteln. Wir haben ja in den letzten Jahren mehr als verdoppelt die Kreditvergabe. Und ja, der Ziel ist sehr ehrgeizig, aber machbar.
Sind wir immer gespannt, ne?
Ich finde es sehr interessant, auch einfach zu erfahren, wie da die Margen sind. Da kann man sich einfach auch ein besseres Bild machen. Weil mir war das so nicht bekannt. War dir das bekannt?
Ne, ich meine, dass eine Marge eine ordentliche da sein muss. Klar, aber das ist, also wie viel habe ich jetzt auch nicht gewusst. Ich meine, keine Ahnung, nö.
Naja, also
Konkret
darum
nicht.
war der Ansatz schon berechtigt, hier das einmal nochmal genauer zu
Absolut.
beleuchten.
Ist ja auch was Interessantes, ne? Also es nimmt ja vielleicht ein oder andere mit. Gut, haben wir noch ein Thema, was wir noch nicht angeschnitten haben? Also
Ja, haben wir schon. Investment Case, wie geht's weiter?
Stimmt, Georgi. Du hast ja jetzt uns verraten, wie du bei Estate Guru anlegst und wie geht's bei dir weiter?
Wie geht es bei mir weiter? Also, es ist natürlich abhängig von der Rendite, welche Zinssätze angeboten werden, wie sich das Thema mit den in Einholung befindlichen Krediten verhält. Von meiner Seite her ist das Investment an der Stelle ausgebaut. Ich werde da nicht weiter ausbauen, sondern eben auf anderen Plattformen noch weiter diversifizieren und auch schauen, wie es mit dem Aktienmarkt läuft.
Hast du eine Schmerzgrenze, wo du sagst, das ist so dein Limit? Also weiß ich, viele Sachen liegen ja bei Bondora, Gorontor an, denn ihre Schmerzgrenze ist definitiv dann 6,75%. Was ist denn deine?
Das kommt drauf an.
Bei Estate Guru jetzt?
Die Schmerzgrenze, also 11%.
11%. Drunter investierst du in keine Kredite.
Nein.
Okay, da bin ich deutlich genügsamer, okay.
Ja gut, aber ich meine, du stellst es auch immer sehr gut dar mit den Risiken, da wird man bei deinem Blog sehr fündig und von dem her ist es definitiv ein Thema und da muss man sich halt einfach auch Grenzen setzen, weil es wird zu Verlusten kommen, das ist sicher, das ist nur die Frage, wann und wie hoch die dann sein werden. Mhm. Und die muss man halt einfach auch mit berücksichtigen.
Das ist richtig. Also ich vergleiche es immer schön mit einer Unternehmensanleihe. Was für eine Unternehmensanleihe würde ich Estate Guru geben? Wie viel Prozent würde ich dafür haben wollen, um der Firma direkt eine Anleihe zu geben? Zum Beispiel bei Bondora finde ich die 6,75% Anleihe ziemlich klein.
Also ich finde es bei Bondora nutze ich ab und zu mal, und da muss ich ehrlich gestehen, da sehe ich das einfach als Park-Thema, wenn ich sage, okay, jetzt investiere ich längere Zeit am Aktienmarkt nicht, dann nutze ich das mal, aber auch in einem vernünftigen Rahmen, weil das einfach schmerzfrei ist.
Ja, es geht mir auch so, ich habe tatsächlich jetzt auch ein bisschen was dort, weil ich mit einer Steuernachzahlung rechne, dass also ich was bezahlen muss.
Und ja, ist ja normal, das ist immer so.
Bei dir vielleicht, bei mir bis jetzt noch nicht so eigentlich als Angestellter.
Also ich habe es noch nie geschafft, dass da das positiv ausgeht.
Dafür benutze ich es auch, aber als Spar- oder als Ansparding würde ich das für, ist es für mich nicht angemessen dem Risiko entsprechend. Die Rendite. Aber es ist ein anderes Thema, wir schweifen ja aus der Immobilienecke ab.
Ja, aber das war der Punkt, wo du gesagt hast, ja, mit den 6,75%, ja, es gibt eben diese eine Ausnahme in dem besonderen Fall. Sonst ist es klar.
Ich finde, es ist bei der Investition ist auch gut, mal durchschnittlich zu sein. Ja? Man muss nicht extrem 20% hoffen oder erwarten. Als Ziel haben, so 8 bis 12, 13, ist schon durchschnittlich gut genug.
Vor allem ist das, wenn man das wirklich in einem größeren Umfeld hinbekommt, ist das auch schon mehr wie durchschnittlich. Ne? Das muss man ja auch sagen.
Genau.
Also zwar alles vor Steuern, aber das ist schon ganz ordentlich jetzt über viele Jahre. Wir reden jetzt nicht gerade von den rosigen Zeiten. Du hast es ja auch mitgemacht, Georg, die neue Markt 2008. Also da hätten wir uns alle gefreut mit 8%. Da ging es erstmal zeitwärts oder im Keller kräftigst, ne?
Ja gut, 2008 war ich nicht mit an Bord, aber die neuen Marktzeiten, die waren schon sehr schmerzhaft, das muss man definitiv sagen.
Genau, also von daher, wenn das auf längere Sicht so trägt, das Modell, und das auf diesen, ja, bei mir sind es noch 9, irgendwas Prozent, was ich jetzt effektiv auch habe, also ich habe zwar im Dashboard jetzt bei euch, das hatte man ja auch mal das Thema, sehr gut, Dashboard sind die Zahlen ohne die in Auswahl befindlichen drin. Da sind es bei mir irgendwie 11,5, glaube ich. Und aber meine eigene ermittelte, da bin ich auf etwas mehr wie 9,5, also fast 10. Das ist für mich absolut okay, weil eben das Thema angemessenes Risiko halt auch dahinter steht. Also mit 9% wäre ich zum Beispiel bei einer Mintos eben nicht zufrieden, weil ich finde, das sind halt wesentlich weniger echte Werte hinter den Krediten. Ne? Das sind Anbahner, die ganz schnell weg sind.
Ja, genau. Also das war auch der Punkt. Man hat es ja, ich will jetzt da gar nicht zu tief einsteigen, aber man hat gesehen, wie die Rendite runtergeht. Und wenn die Autoinvestoren das nicht mehr unterbringen, dann fließt das Geld woanders hin. Also da bin ich vollkommen schmerzbefreit.
Also es muss halt auch in einer Relation stehen, also Relation zum Risiko. Und ich meine, das ist ja auch die Rendite, das ist eine Risikoprämie. Wir halten das Risiko aus und dafür wollen wir halt auch ein bisschen entlohnt werden. Ne? Wir müssen 2-3 Jahre warten an ein paar Stellen, bis wir wieder unser Geld sehen und hoffentlich auch das meiste oder im Fall von Estate Guru haben wir ja sogar mit Zinsen oft alles wieder gesehen. Und dafür kriegen wir halt die Rendite, ne?
Ja, klar. Aber im Endeffekt ist es schon ein großes Thema. Ich glaube, du empfiehlst ja immer so, oder du selbst investierst so 10% vom Anlagevermögen. Man muss natürlich schauen, dass das in einem vernünftigen Rahmen ist. Und insgesamt werde ich das Investment in dem Bereich eher reduzieren.
Ja, also ich fühle mich mit den 10% wohl. Also ich habe ja so eine größere Umfrage gemacht. Ich bin gerade dabei, die vom letzten Jahr auszuwerten. Also es gibt schon viele, die auch deutlich mehr und auch in sechsstelligen Portfolios unterwegs sind, also die ja deutlich mehr auf den P2P-Pfad setzen. Aber wohlfühlen damit muss man sich halt. Ne? Also ich habe letzte Woche einen Schweizer, der halt auch mehr als 10%, der fand die 10% eher doof, dass ich das so propagiere oder viele das propagieren. Der fühlt sich mit seinen 20% oder 25% wohl. Also der handelt das Risiko und ihm ist auch das Risiko bewusst. Und ich meine, solange den Leuten das Risiko bewusst ist, sie wissen, in was sie investieren. Eben im Fall von Estate Guru habe ich ja auch einen besicherten Kredit. In anderen Fällen von halt irgendwie Bondora oder Mintos ist eben das meiste halt völlig unbesichert und meiner Meinung nach auch deutlich riskanter. Und ich weiß das aber und rechne damit, dass es dann halt auch die heftige Einbußen geben kann, dann kann ich, dann ist es ja okay für mich. Aber du hast ja mitbekommen vermutlich auch, es gibt genug Investoren, die dann beim kleinsten Zucken in Panik verfallen, wenn das anfängt irgendwo zu schwanken und dann ihr Geld abziehen wollen. Ne?
Ja klar, das ist dann einfach ein Schneeballeffekt, das ist ganz klar. Wenn ich da zurückdenke an die letzte Invest, letztes Jahr gab es ja auch einen Anbieter, der dort vertreten war und der ist ja nicht so positiv in Erscheinung getreten.
Ja, du redest von dem bunten Vogel von Kützer, genau.
Ja, genau. Ich habe ja bisher echt Glück gehabt und habe mir von den Plattformen her noch kein faules Ei eingefangen, aber ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung in den Plattformen, wo ich jetzt unterwegs bin, die haben sich ja schon ein paar Jahre bewährt.
Genau, also von daher ist es schon auch ein Thema, das P2P für, denke ich, Anleger, die sich entweder auf die ganz wenigen bewerten verlassen oder eben damit auch intensiv auseinandersetzen und immer wieder ihre eigene Risikotoleranz prüfen müssen und halt nicht nur mit dem Schönwetterthema umgehen lernen.
Ja, es ist ein Thema, das muss man auch sagen, es braucht Betreuung. Man muss schon immer wieder mal nachlesen, was ist momentan in der Szene los. Das heißt, macht Sinn, vielleicht mal ein Land aus den Autoinvestor rauszunehmen oder ein Darlehensanbahn einen, also bei P2P-Anbietern, das kommt durchaus vor. Man kann das nicht blind laufen lassen, das geht definitiv nicht.
Außer bei Estate Guru, oder Katri?
Das kann ich ja nicht sagen.
Also ich muss sagen, ich lasse im Moment tatsächlich mein Auto-Invest blind laufen. Ich habe den einmal eingestellt und lasse den laufen. Und nur bei der Aufbauphase, wo ich jetzt größere Beträge überwiesen hatte, zu Anfangs habe ich von Hand und mehr selektiert. Aber mittlerweile denke ich, ich nehme, was ich kriege. Und bis jetzt.
Ja, ich lasse den auch laufen. Nur wenn er es nicht schafft, die Rückflüsse zu investieren, dann schaue ich nochmal genauer rein und nehme dann vielleicht mal einen Stufenkredit, wenn es sein muss.
Aber das ist gut zu hören, dass sie es auch laufen lassen können und eine Investitionsberatung kann ich ja nicht geben. Dass
nein, wir beraten ja niemand hier, nein, aber ich wollte damit nur sagen, genau. Man kann durchaus auch bei euch das Portfolio relativ passiv aufbauen. Man wird dann natürlich nicht das Optimum rausholen, außer man ist bereit, halt ein Autoinvest mit größeren Beträgen zu füttern. Dann kann man ja auch noch mehr feintunen, wie jetzt beim Georg, aber auch mit kleinem Geld bin ich nicht unzufrieden mit meinem Portfolio.
Es gibt da einfach sehr gute Diversifikation für dich auf jeden Fall.
Das ist auch generell ein Thema, auf das ich Wert lege, dass ein Autoinvestor vorhanden ist. Das ist wirklich eine Grundvoraussetzung.
Wir haben ja durchschnittlich 40 Projekte pro Woche, ja, und sehr viele Auto-Invest-Investoren. Und man würde sonst einfach nicht alle Kredite oder möglichst viele Kredite mitbekommen.
Ich denke, wir haben so ziemlich alles mal durch. Haben doch viel geschafft zu Immobilien und zu Estate Guru, nicht zu sehr abgeschweift. Dann denke ich, können wir mal so langsam einen Deckel drauf machen.
Na gut, sieht so aus, dass wir eigentlich alle geplanten Themen durch haben. Hast du, Georg, noch irgendwelche Themen auf dem Herzen?
Nein, ich habe alles, was interessant war, an offenen Punkten abgearbeitet. Soweit passt es.
Okay, super. Thomas, was meinst du, haben wir es heute gut hinbekommen?
Ja, außer dass ich zu viel geredet habe, fand ich es klasse. Also ich bedanke mich recht herzlich, dass ich hier der Moderator mitspielen durfte. Natürlich auch beim Georg, dass er das geduldig meine Fragen auch beantwortet hat. Jo, und freue mich dann mal vielleicht irgendwann wieder was zu machen mit dir. Oder mit
also ich denke, für den ersten Podcast, Kadri, war das ganz in Ordnung.
Ja, finde ich auch. Danke, Georg.
Ja, danke auch.
Gut. Dann bedanke ich auch fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr was Motivierendes für sich gefunden haben und vielleicht einfach neue Ideen gesammelt haben, wie sie seinen Weg zur finanziellen Freiheit gehen müssen. Ganz herzlichen Dank an Georg, dass er zugesagt hat, mit uns und mit euch das alles zu teilen. Und Thomas, nochmal für deine Hilfe und das ist sehr hoch geschätzt. Danke, danke.
Gerne.
Danke, gerne.
Wir wünschen Ihnen zusammen viele erfolgreiche Investitionen und ich möchte auch in Zukunft solche ähnliche Estate-Guru-Investoren-Geschichten machen, also alle, die bereit sind, die Erfahrungen zu teilen. Schreibt mich einfach eine E-Mail. Los geht's dann. Okay, gut. Danke.
Ja, tschüss.
Tschüss. Tschüss.